Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Gerhard Schröder am Mikrofon herzlich willkommen. Die letzten Atommeiler werden in den nächsten 3 Jahren abgeschaltet. Aus der Kohle wollen wir bis 2038 aussteigen. Dann sollen nur noch saubere Energien zum Zuge kommen in Deutschland, also vor allem Sonne, Wind und Biogas. Eigentlich eine gute Idee. In Mecklenburg-Vorpommern, neben Schleswig-Holstein, das Eldorado der Windenergie, stehen schon über 2000 Anlagen, viele 210 Meter hoch. Doch selbst an der windaffinen Küste macht sich inzwischen Verdruss breit über die Verspargelung der Landschaft, was dazu führt, dass kaum noch Windkraftanlagen gebaut werden in Deutschland. Damit aber gerät nun der schöne Plan von der sauberen Energieversorgung in Gefahr. Silke Hasselmann hat sich in Mecklenburg-Vorpommern umgehört.
Dass sie einmal eine Bürgerinitiative mitgründen und zu Gemeinderatssitzungen gehen würde, hätte sich Marga Finnern aus Kagelow lange Zeit nicht träumen lassen. Doch was zu viel ist, ist zu viel bzw. zu hoch. Denn
auf unserer Gemeindeseite stehen 9 Windmühlen. Die sind vor 16 Jahren gebaut. Und heute stehen wir vor der Situation, dass man diese 9 Anlagen abbauen will und durch 4 doppelt so hohe ersetzen will.
Und wir reden dann über welche Höhe?
180. Ja, 180. Und unser Wohnhaus steht etwas über 700 Meter von der ersten Mühle weg. Und da soll so eine hohe wieder hin. Und meine Familie und ich persönlich, wir sind natürlich daran interessiert, dass diese Mühle, die so dicht bei uns steht, nicht durch eine doppelhohe ersetzt wird.
Ja, das ist natürlich immer durch welche Brille man das betrachtet. Also sicherlich, je dichter man dran ist, 700, 800 Meter, die Anlagen jetzt teilweise an den Dörfern dran sind, sind schon beeinträchtigt durch Schattenwurf und durch Lärmbelästigung oder Schall.
Weiß Dietmar Hocke. Er betreibt in Kagelow bei Wismar einen großen Bauernhof mit Biogasanlage. Außerdem gehören ihm 4 kleinere Windmühlen in der Nähe, die noch eine Weile durchhalten werden. Auch er und seine Familie sind mitunter von der Schallbelästigung betroffen, wenn der Wind aus der falschen Richtung bläst. Doch man komme damit klar, sagt Dietmar Hocke.
Sobald dann ein Verdienst dagegen steht, ist die Akzeptanz eine ganz andere. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir jetzt in Zukunft immer mehr verfolgen, dass wir die Kommunen mit ins Boot holen, dass wir dadurch sagen, das Geld wird vor Ort verdient.
Das war vor 8 Jahren, als er bereits spürte, dass sich der Wind drehen könnte, was die direkt betroffene ländliche Bevölkerung angeht.
Hier habe ich die Akzeptanz dadurch hinbekommen, dass ich erstmal gesagt habe, ich baue die Anlagen nicht auf meinen eigenen Ackerflächen. Wir haben jetzt die erste Anlage auf gemeindlicher Fläche errichtet. Wir haben auch die ganzen Ausgleichsmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen gemacht, sodass vom ersten Tag an auch wirklich Geld in der Kommune ankommt, egal ob die Anlage nur mit Gewinnen fährt und da eine Steuereinnahme reinkommt.
Doch in den meisten Gegenden von Mecklenburg-Vorpommern ist der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten. Zwar wurden im ersten Halbjahr 2019 5 neue Anlagen genehmigt, doch im selben Zeitraum, in den Jahren 2016 bis 2018, wurden jeweils doppelt so viele Windräder aufgestellt. Das Plus an Bruttoleistung aus Windenergie an Land ging sogar um knapp 90% zurück. Die diversen Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern immer länger, vor allem weil der Widerstand in der jeweils betroffenen Bevölkerung wächst, gegen eine weitere Verspargelung des Horizontes, gegen Schattenschlag und nächtliche Unruhe, gegen den Flächenfraß auf den Äckern. Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel von der SPD hält den Kritikern entgegen,
dass wir nur 0,7% der Landesfläche als Windeignungsgebiete ausgewiesen haben. Und wer nach Schleswig-Holstein kommt, da liegen wir weit über 1%. Wer nach Rheinland-Pfalz kommt, wird momentan in jedem Wald Entstehungspotenziale sehen. Wer in Brandenburg schaut, in Niedersachsen, wird viel höhere Prozentsätze der Landesfläche eingebunden sehen. Und diese Länder sind im Grunde nach schon viel dichter besiedelt als wir.
Doch laut der aktuellen Richtlinie zur Ausweisung von Windeignungsgebieten sind rund 1,5% der Landesfläche für den Bau von Windenergieanlagen vorgesehen. Das ist doppelt so viel wie heute. Hinzu kommt die Möglichkeit, Ausnahmen mithilfe sogenannter Zielabweichungsverfahren zu genehmigen, so wie in diesem Fall geplant.
Wir fahren jetzt hier auf der Bundesstraße 109 nördlich von Ferdinandshof in Richtung Anklam und westlich unmittelbar an der Straße soll der erste Windpark auf Moorfläche in Mecklenburg-Vorpommern entstehen, in der Friedländer Großen Wiese.
Erzählt Peter Markgraf, Ökolandwirt aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Allein in diesem Kreis stehen bereits 395 Windkraftanlagen. Nun signalisieren die zuständigen Stellen auf Landesebene ihre Bereitschaft, ausnahmsweise sogar auf diesem Gebiet Windräder zuzulassen.
Im tiefgründigen Niedermoor Vogelrastgebiet, unverbaute Landschaft, die eigentlich durch die Landesplanung bisher gesperrt war für Windkraft aus guten Gründen. Also man möchte jetzt auch die letzten unzerschnittenen Landschaften öffnen für die Windkraft. Das betrifft also die großen Niedermoorkomplexe und auch Wälder.
Eine Bürgerinitiative hält regelmäßig Mahnwachen an der B109 zur Ostseeinsel Usedom ab. Da hilft bislang auch das bundesweit erste Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz nicht weiter, das Energieminister Christian Pegel vor 3 Jahren durch den Schweriner Landtag brachte und das besagt:
Wer in Mecklenburg-Vorpommern künftig Windräder errichtet, muss die Beteiligten vor Ort, muss die Gemeinden beteiligen. Die Windräder, wenn sie denn hier schon vor der Tür stehen, sondern auch ein bisschen von den Gewinnen hier lassen.
Damit hätten die direkt Betroffenen wenigstens etwas von den wuchtigen Windkraftanlagen vor ihrer Haustür. Denn ansonsten zahlen die Bewohner des dünn besiedelten Landes Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich mit die höchsten Strompreise. Was ein weiterer gewichtiger Grund für die sinkende Akzeptanz immer neuer und höherer Windräder auf dem Land ist.
Also manchmal, wenn die Windrichtung so ist, hört man die Windräder.
Zurück in Kagelow bei Wismar. Auch hier hat sich herumgesprochen, dass jeder Betreiber für neu geplante Windparks eine eigene Gesellschaft gründen und 20% der Anteile für kaufinteressierte Anwohner und Kommunen im Umkreis von 5 Kilometern reservieren muss. Doch das Beteiligungsgesetz sei nicht nur kompliziert umzusetzen, sondern, so Marga Finnern:
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit jemand bereit wäre, sich dort mit einzubringen, finanziell und sich zu beteiligen. Da muss ja jemand auch ein bisschen Polster dafür haben, dass er das da mit reinbringen kann. Ne? Ansonsten, wir sind doch nicht käuflich. Also was wollen wir eigentlich gar nicht? Wir wollen nur, dass es im Einvernehmen mit uns eine Lösung geschaffen wird.
Silke Hasselmann über den Widerstand gegen Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Im Norden an der Küste gibt es viel Wind, deshalb stehen da ja auch viele Windkrafträder, vor allem offshore, also vor den Küsten in Ost- und Nordsee. Gebraucht wird der Strom aber vor allem in den Industriezentren im Süden und Westen des Landes, in Stuttgart und München zum Beispiel. Damit der Strom auch dorthin kommt, sollen jetzt große Stromautobahnen gebaut werden, doch auch dagegen regt sich Widerstand. Tobias Krone berichtet aus Bayern.
Wer die noch heile Welt sucht, muss auf den Forsthof nach Brennberg fahren, eine halbe Autostunde von Regensburg entfernt. Aus dem tiefen Wald erheben sich ein paar Wiesen und auf dem Hügel der nagelneue Biokuhstall der Familie Fichtel.
Den haben wir jetzt im Herbst 2018 haben wir angefangen und haben unseren Traum verwirklicht. Mutterkuhhaltung mit Weidehaltung. Also die Kinder vom Stall ausgehen. Können auf saftig grünen Weiden grasen, fressen, Kälberle fetzen, sausen umeinander. Und wenn sie schlafen wollen, dann gingen sie meistens wieder in den Stall rein. Und wenn sie wieder Hunger haben, gingen sie wieder raus.
Neben den Kälbern springen auch noch die 3 kleinen Töchter um Landwirtin Anita Fichtel herum, die dem Reporter später auch noch das zerzauste Katzenbaby präsentieren. Kein Zweifel, die Zukunft der Fichtels wäre so leuchtend wie dieser Sommertag. Wäre da nicht die Sorge. Und die hat mit der Stromleitung zu tun, die durch die Felder gegraben werden soll.
Also erstens einmal der gesundheitliche Aspekt, den muss ich auch unbedingt aufführen, weil ich mit den Kindern, keiner weiß, was das für Auswirkungen hat. Also ich bin mir da nicht so sicher, dass das wirklich unbedenklich ist, das ganze Zeug. Und dann natürlich, wie geht es weiter mit unseren Viechern? Bringen wir mir das Foder her, wenn uns so viel Fläche abgeht. Für Jahre.
Die Erdkabel des Nord-Süd-Links verlaufen von Sachsen-Anhalt bis kurz vor Landshut in Niederbayern und gehen mitten durch Brennberg, mitten durch die Wiesen, auf denen die Kühe der Fichtels grasen. Tun können sie hier gegen die Planung so gut wie nichts, da die Leitungen inzwischen Bundesgesetz sind. Nach dem Trassenbau sollen die Wiesen wieder begrünt werden und für die Baustelle bekommen die Landwirte Ernteausfälle. Anita Fichtel ist trotzdem besorgt.
Das ist dann wirklich ein großer Streifen, wo einfach nichts wächst, ein paar Jahre. Und wo es dann wächst, schauen wir mal.
Nach dem trockenen Rekordsommer im vergangenen Jahr ist die Sorge besonders groß, denn da war es schwierig, Ersatzfutter zu besorgen. Der Leitungsbetreiber Tennet entgegnet, durch die finanziellen Entschädigungen sei die Existenz der Landwirte sicher. Das Ziel sei es, nach der Baustelle den Mutterboden 1:1 wieder herzustellen. Um gesundheitliche Risiken durch elektromagnetische Schwingungen zu minimieren, halte man sich an internationale Grenzwerte. Die Stromtrasse durch Brennberg soll zusammen mit der Südlink-Leitung, die weiter im Westen verläuft, läuft, Ökostrom von der Küste und Mitteldeutschland in den Süden transportieren und damit den Wegfall der bayerischen Atomkraftwerke kompensieren. Bayerns Industrie wartet sehnsüchtig darauf, etwa im Chemiewerk Wacker-Burghausen.
Im letzten Jahr hatten wir einen Bedarf von 3,1 Terawattstunden. Also das entspricht, deutlich mehr als der Stromverbrauch, den die Stadt München hat. Also wir haben ungefähr 0,6% des gesamten Strombedarfs in Deutschland. Den brauchen wir hier am Standort.
Werksleiter Dieter Gilles wird ungeduldig. Woher soll der Strom für energieintensive Betriebe wie Wacker-Burghausen kommen, wenn in den nächsten Jahren die letzten Atommeiler abgeschaltet werden, fragt er.
Der Umbau muss so gestaltet werden, dass mit dem Abschalten von grundlastfähigen Energieerzeugungen andere aufgebaut werden, die das Gleiche schaffen. Beispielsweise natürlich Windkraft an der Nordsee. Zu einem Teil ist das grundlastfähig.
Auch Martin Stümpfig von den Grünen im Bayerischen Landtag sieht das so. Bayern könne seinen Energiebedarf nicht aus eigener Kraft decken. Deshalb seien die neuen Stromtrassen unverzichtbar.
Zukünftig haben wir hier eine große Lücke. Deswegen bin ich grundsätzlich für die Leitungen, wie sie jetzt geplant sind, also Südlink, Südostlink, ist sinnvoll.
Denn nur durch sie gelange am Ende auch Windstrom aus dem Norden nach Süddeutschland. Viele Gegner der Trasse dagegen würden viel lieber ihren eigenen Strom produzieren, dezentral, wie in Brennberg. Hier bleibe, laut dem ökologisch eingestellten Vizebürgermeister Franz Xaver Löffel, sogar noch etwas übrig.
Unsere Stärke ist natürlich die PV-Anlagen auf den Dächern, wo der weitere Zubau einfach jetzt begrenzt ist. Das ist natürlich was, was gefördert werden muss. Also in der Gemeinde Brennberg, so ungefähr 170% des Stroms, der verbraucht wird, wird hier erzeugt. Also wir sind wirklich weit im positiven Bereich drin.
Doch die Stromproduktion von Dörfern wie Brennberg reicht nicht aus, um die Bürger und Unternehmen in den großen Städten mitzuversorgen. Der Grüne Martin Stümpfig ist deshalb genervt, dass nun auch konservative Politiker aus Landkreisen, die von der Stromtrasse betroffen sind, mit der dezentralen Energieversorgung argumentieren. Er hält das für ein fadenscheiniges Argument.
Wenn man dann in die Regionen schaut, die dann sagen, ja, wir brauchen keine Leitung, wollen es dezentral machen, sehe ich oftmals keine Windkraftanlagen.
Der Bau der Südostlink-Trasse ist längst gesetzlich beschlossen. Und das heißt, Widerstand aus der Bevölkerung ist so gut wie zwecklos, sagt Vizebürgermeister Franz Xaver Löffel.
Also das Gesetz ist so brutal, dass man eigentlich als Einzelne natürlich fast gar keine Möglichkeiten haben. Die Möglichkeiten ist einfach nur an die Vernunft der Entscheidungsträger zu appellieren.
Daran appelliert auch der Grünen-Abgeordnete Martin Stümpfig. Für ihn allerdings heißt das, die Stromtrassen müssen jetzt zügig zu Ende gebaut werden, damit die Energiewende nicht in Gefahr gerät.
Also ich muss als Politiker, wenn ich mal gesagt habe, jawohl, da haben wir uns jetzt drauf verständigt, dann muss ich mal ein Rückgrat beweisen und sagen, okay, es ist nicht einfach, aber wir sehen das als sinnvoll an und ich kann nicht immer vor Ort das sagen dann, was die Leute hören wollen. Und so kommen wir einfach bei der Energiewende nicht weiter.
Scheitert die Energiewende? Tobias Krone über die Proteste gegen den Bau neuer Stromtrassen. Tja, das ist nun eine blöde Situation. Aus Kohle und Atom aussteigen, gleichzeitig aber den Ausbau der erneuerbaren Energien blockieren. Dass das nicht gut gehen kann, auf Dauer liegt auf der Hand. Was also tun? Manchmal hilft ja der Blick über den nationalen Tellerrand. Und siehe da, das Nachrichtenmagazin Der Spiegel wurde prompt in Holland fündig. Pragmatisch, schnell, effizient, warum die Niederländer Klimaschutz können und wir nicht, so titelte das Magazin vor ein paar Wochen. Meine Kollegin Kerstin Schweighöfer hat sich bei den niederländischen Nachbarn umgeschaut und festgestellt, so ganz rund läuft es auch bei denen nicht.
Kurz nach 6 Uhr abends, Zeit, die Grillwürstchen zu braten und den Salat zuzubereiten. Abends wird in den Niederlanden warm gegessen, auch bei den Kammermanns in Forsroten bei Den Haag. Ina Kammermanns stellt die Pfanne auf den Herd und macht die Gasflamme an. Denn auch das ist für die Niederländer die normalste Sache der Welt. Kochen mit Gas und heizen mit Gas. 90% aller Haushalte tun es. Es ist einfach die beste Art zu kochen, weil Gas sofort reagiert. Ich kann mir nur schwer vorstellen, auf andere Weise zu kochen. Bisher brauchten das die Niederländer auch nicht. Zusammen mit Norwegen waren sie die größten Gasproduzenten Europas. Ein super Gasfeld in der Provinz Groningen im Norden machte es möglich. Das Slochterenfeld, eines der 10 größten Gasfelder der Welt. Doch die exzessive Förderung hat ihren Preis. Durch das Bohren senkt sich der Boden ab, es entstehen Spannungen, Erdbeben sind die Folge. Tausende von Häusern wurden stark beschädigt. Anfang 2018 verkündete Klima- und Wirtschaftsminister Erik Wiebes deshalb den kompletten Ausstieg aus der Gasförderung.
So schnell möglich nach null.
Die Erdgasförderung wird möglichst schnell auf null reduziert. Wir machen eine Kehrtwende. Spätestens 2030 werden wir mit der Förderung ganz aufgehört haben.
Gestoppt wird.
Eine gigantische Aufgabe, denn gleichzeitig müssen die Niederländer auch den Verbrauch von Kohle und Öl drastisch vermindern, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 halbiert werden. Und bis 2050 soll die Stromerzeugung vollständig CO2-neutral sein. So steht es im neuen Klimagesetz, das gerade erst verabschiedet wurde.
Nederland krijgt dus een klimaatwet. Woensdag werd deze ondertekend door een.
En damit niet genoeg. Bis 2020, also schon im nächsten Jahr, muss der CO2-Ausstoß gegenüber 1990 ein Viertel gesunken sein. Dafür hat die Umweltstiftung Urgenda gesorgt, per Gerichtsurteil, der Regierung auf die Sprünge zu helfen, so Urgenda-Direktorin Marian Minnesma. Unser Ministerpräsident tut in Brüssel gerne so, als wären wir Niederländer in Sachen Klimaschutz die Klassenbesten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir gehören zu den Schlusslichtern, trotz aller schönen Worte. So ist der CO2-Ausstoß pro Kopf in den Niederlanden seit 2008 nur 8% gesunken. Der EU-Durchschnitt liegt bei 18%. Auch bei Sonnen- und Windenergie hinken die Niederländer, anders als ihr Image vermuten lässt, hinterher. In der EU betrug der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Energieproduktion 2016 bereits 17%. Im Polderstaat waren es lediglich 6%. Und auch hier liegt die Latte hoch. Bis 2020 sollen es 14% sein. Kurzum, kaum ein anderes EU-Land hat in der Klimapolitik so viel aufzuholen wie die Niederlande. Wie in aller Welt, fragt sich da auch Ina Kamermans, wollen wir das in so kurzer Zeit hinkriegen?
Ich frage mich auf, wie sie das in Gottes Namen in ein paar Jahren Zeit voll Kabel kriegen.
Klimavereinbarung lautet die Antwort von Den Haag. Im Februar 2018 haben sich alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt, nach gut holländischer Manier zu poldern, sprich Kompromisse auszuhandeln. Vertreter von Regierung, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Industrie, Bauern, Verbraucher und Umweltschutzorganisationen. Sie haben ein ganzes Maßnahmenpaket ausgearbeitet. So etwa soll der Gaspreis erhöht und als Ausgleich der für Strom gesenkt werden. Unternehmen, die nicht ausreichend auf nachhaltige Produktion umsteigen, müssen einen CO2-Zuschlag zahlen. Auf der Nordsee sollen mehr Windturbinenparks gebaut werden. Und, das ist die drastischste Maßnahme, die 5 Steinkohlekraftwerke des Landes sollen bis spätestens 2030 geschlossen werden. Aber bislang sind das alles noch Vorhaben. Eine der wenigen bereits umgesetzten Maßnahmen: seit letzten Sommer dürfen Neubauten nicht mehr ans Erdgasnetz angeschlossen werden. In bestehenden Haushalten sollen Gasherde durch Induktionsplatten und Gasthermen durch Wärmepumpen ersetzt werden. Also Pumpen, die über das Heizungssystem Energie aus der Luft oder aus dem Erdreich in den Wohnraum holen.
Ist klar. So, soll ich noch essen?
Auch Inas Mann Dolf Kamermans hätte das gerne getan, als seine alte Gastherme kaputt ging. Aber, so stellte er fest, viel zu umständlich, technisch noch nicht ausgereift und viel zu teuer. Alles in allem würde ihn die Umstellung in seinem Einfamilienhaus 35.000 Euro kosten. Wir haben uns letztendlich für eine konventionelle Therme entschieden, allerdings mit einem hybriden Element. Das heißt, die Möglichkeit, eine Wärmepumpe anzuschließen, bleibt. Dass sich die Regierung Klimaziele gesetzt hat, findet der pensionierte Betriebswirt eine gute Sache. Aber sie müssten schrittweise umgesetzt werden.
Wanneer we dit nu hals over kop doen, terwijl
nicht hals über Kopf mit unübersehbaren Kosten.
Kosten niet te overzien zijn.
Dass die Energiewende so nicht zu schaffen ist, ist auch der Regierung bewusst. Sie setzt deshalb parallel auf mehr Importgas, auch aus Russland. Obwohl Den Haag es gerne vermieden hätte, von Moskau und Putin abhängig zu werden. Auch Ina Kammermanns findet das ganz schrecklich.
Ja, rechtlich.
Aber was will man machen? Der Gashahn in Groningen wird zugedreht. Da muss man den Menschen Zeit geben. Vorläufig jedenfalls denkt sie nicht daran, ihren alten Gas durch einen Induktionsherd zu ersetzen und übt sich stattdessen in Optimismus. Schließlich heißt es auch in Holland: Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird.
Kerstin Schweighöfer über die Probleme der Niederländer bei der Energiewende.